dass du uns dein Wort öffnest und durch deinen Geist zu uns sprichst. In deinem Namen, Herr. Amen. Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Jedes Jahr im Januar wollen wir uns immer mit dem Thema Gebet ein wenig auseinandersetzen. Letzte Woche haben wir damit gestartet und ich möchte heute einen Aspekt dieses Themas Gebet aufnehmen, der vielleicht einige von euch heute herausfordern oder irritieren könnte. Ich hoffe, dass ihr trotzdem euch aufmacht und öffnet, diesem Wort heute zuzuhören. Ich predige heute über das Thema das verborgene Gebet. Und ihr werdet im Laufe dieser Predigt verstehen und sehen, was ich damit meine. Es gibt eine Studie, die über eine sehr lange Zeit angefertigt wurde. 1981 bis 2021 hat Gabriel Prati eine Studie angefertigt über den Effekt von Religiosität auf das Wohlbefinden von Menschen. Und ihr seht hier, das christliche Medienmagazin hat darüber berichtet. Und das Ergebnis war, Religion wirkt sich nur minimal auf das Glücksempfinden aus. Eine ziemlich überraschende Studie und ein ziemlich überraschendes Ergebnis. Man könnte ja meinen, ja, irgendwie ein Argument dafür, Christ zu sein, ist, hey, wenn du Christ bist, dann geht's dir einfach besser. Da bist du glücklicher, da bist du entspannter, da bist du zufriedener. Diese jahrzehntelange Studie zeigt, der Effekt von Religiosität ist zwar in den Momenten gegeben, also wenn Leute bestimmte Hocherfahrungen haben, wenn sie auf irgendwelchen Events sind, dann sind sie sehr, sehr glücklich. Aber der Langzeit- und Dauereffekt scheint minimalst gegeben zu sein im Vergleich zu den Leuten, die nicht religiös sind. Man muss diese Studie auch unterscheiden. Es ist eine weltweite Studie. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Frage, ob das Land, in dem die Menschen leben, selber religiös geprägt ist oder nicht. In religiös geprägten Ländern ist das Ergebnis stärker. Ich würde mal behaupten, hier in Westeuropa sind wir kein religiös geprägtes Land mehr. Religion spielt keine maßgebliche kulturelle Rolle mehr in unserem Land. Jedenfalls nicht als Vorreiter. Und das bedeutet, bei uns scheint der Effekt für viele Menschen niedrig auszufallen, was übrigens ein Grund ist, der auch aufgrund dieser Studie herauskam, dass viele Menschen das Thema Religion und Glaube verlassen. Menschen stellen sich ganz einfach die Frage, was bringt mir der Glaube? Und damit auch die Frage, was bringt mir das Gebet? Ist das eine Frage, die wir kennen? Ist das eine Frage, die uns manchmal auch kommt? Vielleicht? Vielleicht ist es eine Frage, an der wir oft festmachen, ob wir beten. Oder? Bringt es mir gerade etwas? Brauche ich es gerade? Geht es mir gerade so schlecht, dass ich mal wieder beten sollte? Was übrigens ein Muster ist, das wir in der biblischen Schrift sehen. Dass der Mensch genauso denkt. Oder? Wenn wir uns das Volk Israel anschauen im Alten Testament. Wenn es ihnen schlecht ging, suchten sie Gott. Wenn es ihnen gut ging, vergaßen sie ihn sehr schnell. Diese Frage geistert irgendwie immer wieder beim Thema Glaube und Gebet herum. Was bringt mir das eigentlich? Und vielleicht haben wir Anliegen in unserem Leben, die wir vor Gott bringen, schon Jahre oder Jahrzehnte. Und viele von uns haben vielleicht den Eindruck, irgendwie bringt das nichts. Jetzt haben wir so viele Stunden da reingebuttert ins Gebet und am Ende wird es trotzdem nicht erhört. Ich bin jetzt ganz fies und frage einfach mal, wem ging das schon mal so, dass er eine Zeit lang gebetet hat und einfach das Gefühl hatte, das bringt nichts und dann hat er aufgegeben. Hand hoch bitte. Okay, schaut euch mal um. Okay. Das ist keine kleine Frage. Die Frage, was bringt das Gebet, führt bis zu dem Punkt, dass Menschen sagen, nicht nur was bringt mir das Gebet, sondern was bringt mir das mit Jesus, was bringt mir das mit Gott? Und sie kommen zu dem Schluss, der in den meisten Fällen richtig ist. Mein Leben ist leichter ohne Religion. Mein Leben ist leichter ohne das Ganze mit Jesus und der Bibel. Ich glaube, dass das in vielen Fällen war. Ich möchte heute diese Frage, was bringt mir das Gebet, herausfordern. Und vielleicht eine Frage an diese Frage stellen, in dieser Form, dass ich sage, ist das überhaupt die richtige Frage? Und wenn wir diese Frage an das Gebet stellen, haben wir dann vielleicht einen wesentlichen Aspekt von Gebet nicht verstanden. Und ich möchte einen Text lesen aus Matthäus 6, die Verse 5 und 6. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, spricht Jesus. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Vielleicht eine der wesentlichen Primärstellen im Neuen Testament zum Thema Gebet. Ein Ausschnitt aus der Bergpredigt, die berühmteste Rede der Bibel und sogar eine der berühmtesten Reden der ganzen Weltgeschichte. Und ich habe mir diese Bergpredigt nochmal angeschaut und ich bin ein Mensch, der nach Mustern sucht in der Schrift. Ich glaube, dass Gott mit Mustern arbeitet. Nicht nur in der Schrift, sondern auch in der Natur, im Leben. Ja, wir sehen nicht, dass jedes Tier individuell aufgebaut ist, sondern Gott hat Muster geschaffen, die er in verschiedene Spezies hineingelegt hat. Er hat Muster geschaffen, die in unserer Flora vorhanden sind. Er hat Muster geschaffen, die darauf hindeuten, dass er nicht ein zufälliger und willkürlicher Gott ist, sondern er ist ein planender und denkender Gott. Und diese Muster sind auch vorhanden in der Schrift. Und wenn wir uns dieses sechste Kapitel im Insgesamten anschauen würden, von dieser Bergpredigt, dann würden wir eines bemerken. Hier zieht sich ein Muster durch diese Rede, obwohl es immer um andere Themen geht. Es geht um das Fasten, es geht um das Geldgeben, es geht um das Beten. Aber immer wieder kommt dieses eine Wort hervorgeploppt. Und das ist das Wort Kryptos, das Verborgene. Also im Altgriechischen heißt das verborgene Kryptos, hat nichts mit Krypto zu tun, vielleicht vom Wort her. Ja. Es heißt sowas wie verborgen oder verdeckt. Und Jesus spricht hier nicht über Bitcoin, sondern Jesus spricht über etwas, was es wert ist zu suchen. Wenn es um das Fasten geht, dann sagt Jesus, geh nicht hin und zeige allen Leuten, dass du fastest und, oh, ich bin jetzt so schwach, guck mal, wie geistlich ich bin. Ja, ich esse seit 3 Tagen nichts. Sondern Jesus sagt, wasch dich, steh aufrecht hin, geh ganz normal durchs Leben und der Gott, an den du glaubst, sieht in das Verborgene. Oder wenn es um Geld geben geht, das in diesem Kapitel kommt, das Verborgene spielt eine Rolle in der Frage, warum tue ich Dinge? Und das zweite Muster, das vorkommt, ist die Frage, Hast du eine Sucht nach Lohn? Ich bezeichne manchmal das sechste Kapitel von Matthäus als die Anleitung, seinen himmlischen Lohn zu verlieren. Denn Jesus beschreibt Abschnitt für Abschnitt, wie du deinen himmlischen Lohn verlierst, nämlich indem du sagst, das, was ich tue, muss hier und jetzt einen Effekt haben. Ich will was reinstecken und ich will, dass auch gleich was rauskommt. Ja? Wir wissen alle, wie das ist mit irgendwelchen Süßigkeitenautomaten auf der Arbeit, die seit 20 Jahren nicht ausgetauscht wurden. Und dann hängt mein Schokoriegel fest und man klopft dagegen und sagt, geh raus! Ja? Und man ärgert sich, weil ich habe was reingesteckt, kommt nichts raus. In der Finanzbranche ist es ja so ein kleines Spiel, ne? Wie lange hält man sein Geld, ohne dass man es abhebt, ja? Und in solchen Finanzkrisen kriegen die Leute Panik und sagen, okay, ich brauche jetzt meine Auszahlung, ja? Ich kann nicht mehr warten, bis es vielleicht schlechter wird und ich brauche jetzt meinen Effekt. Die Suche nach Lohn und die Suche nach einem sofortigen Effekt sind eine Gefahr. Und Jesus sagt, diese zwei Dinge töten das Gebet. Diese zwei Dinge, wenn sie in den Fokus gestellt werden, sagt Jesus, sorgen dafür, dass das Gebet seinen Sinn verliert. Was komisch ist, oder? Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Wenn es mir schlecht geht und ich bete, ja, dann wünsche ich mir ja, dass es mir besser geht, oder nicht? Also dann wünsche ich mir ja einen Effekt. Wenn wir für Kranke beten, ja, dann wünsche ich mir ja einen Effekt, oder nicht? Wenn ich sage, ich verwende Stunden und Tage und Wochen im Gebet mit Jesus, ja, dann wünsche ich mir doch, dass Jesus mich dafür belohnt, oder? Die Frage ist nicht, ob Gott ein belohnender Gott ist und Gott ein handelnder Gott ist. Das möchte ich gleich sagen. Ich glaube sowohl, dass Gott ein belohnender Gott ist, das steht auch im Neuen Testament ganz klar drin, im Hebräerbrief zum Beispiel. Wenn wir Gott gefallen müssen, dann müssen wir glauben, dass er existiert. Das ist mal so die erste Hürde. Und dass er die, die ihn suchen, belohnt. Also ich glaube an einen belohnenden Gott. Und ich glaube auch an einen handelnden Gott. Ein Gott, der etwas in unserer Welt bewegen kann. Wo ein Effekt dabei rauskommt, wenn wir glauben. Ich meine, das predigt Jesus doch, oder? Wer glaubt, der kann Berge versetzen. Wer glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen und so weiter. Ich glaube nicht an einen toten Gott. Das möchte ich ganz klar vorab stellen. Aber ich glaube auch nicht an einen ordinären Gott. Was meine ich damit? Es gibt in der Bibel eine Spannung in Bezug auf Gott und besonders in Bezug auf das Gebet. Und diese Spannung drückt sich darin aus, dass Gott gleichzeitig ein verborgener Gott ist und gleichzeitig ein offenbarter Gott ist. Immer wieder klagen die Beter in der Bibel darüber, dass Gott sich ihnen nicht genügend zeigt. Kennt ihr das? Mit Sicherheit, oder? Manchmal wünschen wir uns, dass einfach ein kleines Zeichen kommt. Wir beten, wir sprechen mit Gott und wir wünschen uns irgendwie ein Zeichen, eine Antwort. Er muss uns nicht gleich Gabriel schicken, reicht ja auch so ein Unterengel oder sowas. Ja? Aber irgendwie eine Antwort und oft haben wir das Gefühl, da kommt nichts. Mir jedenfalls geht's so. Ich bin einfach mal hier vorne ehrlich, damit du dir selbst erlauben kannst, ehrlich zu sein. Ich glaube, dass das oft so ist. Vielleicht gestehen wir uns das nicht ein, weil wir genau dieses Ding im Kopf haben, aber da muss doch jetzt was kommen. Ich meine, Gott spricht doch immer. Gott ist doch immer da. Ja, da muss auch jetzt was kommen. Die Gefahr, die darin liegt, ist nur leider, dass das, was dann kommt, vielleicht gar nicht von Gott ist, sondern von mir. Es gibt eine sehr interessante Stelle im Alten Testament. Elia wird verfolgt von Isabel. Er flieht. Er flieht in die Berge. Er ist am Ende, er ist erschöpft und er sucht Gott. Und auf diesem Berg erlebt er unglaubliche Naturerscheinungen. Erdbeben, Feuer. Und man könnte meinen, hier ist der gewünschte Effekt. Gott zeigt sich in seiner Macht. Aber Elia erkennt eines. In diesem Großen, in diesem Lauten, in diesem Fall, ist Gott nicht. Und Elia wartet. Er wartet das Feuer ab. Er wartet das Erdbeben ab, bis ein leiser Wind kommt. Ein unscheinbarer, stiller Wind, der an ihm vorbeizieht. Und Elias Geist erkennt, hier ist Gott. Hier ist Gott. Und er tritt heraus und begegnet Gott. Und Gott spricht zu ihm. Hätte Elia das erstbeste Zeichen angenommen als das Reden Gottes, hätte er zwar etwas ganz Tolles gesehen und erlebt, aber er hätte nicht die Stimme Gottes gehört. Der katholische Theologe und Gründer des Gebetshauses Augsburg, Johannes Hartl, hat mal gesagt, Beten bringt überhaupt nichts, deswegen ist es so wichtig. Fand ich sehr interessant, diesen Satz. Auch da springt ja was in uns an, da sagen wir, hey, das stimmt ja gar nicht. Natürlich bringt Beten was. Also ich glaube ja an diesen Gott, der was tut. Aber Johannes Hartl sagt, die Essenz des Gebetes bringt dir nichts. Wenn die Essenz des Gebetes ist, ich will einen Effekt herbeiführen, ich will, dass ich so viel Zeit reinstecke und dann was dabei rauskommt, dann sagt er, ist das nicht mehr Gebet, sondern Magie. Das Wesen von Magie ist genau das. Ich kann kontrollieren, was aus meinen geistlichen Bestrebungen geschieht. Und auch nur, wenn ich mich genügend anstrenge, auch nur, wenn ich genügend aufopfere, passiert etwas. Das ist die Essenz von Magie und das ist auch die Essenz von Esoterik und das ist auch die Essenz von fast allen Religionen in dieser Welt. Du musst die richtigen Übungen machen, du musst die richtigen Worte aussprechen, du musst genügend Zeit reinstecken und genügend aufopfern und dann gibt es den gewünschten und garantierten Effekt. Und Hartl sagt, die Essenz des Gebetes bringt dir erstmal nichts. Und der Moderator stellt ihnen dann die Frage in diesem Interview, okay, sie verwenden ihr ganzes Leben auf Gebet, wenn es ihnen nichts bringt, warum machen sie es dann? Schauen wir doch mal in den Philipperbrief, dort gibt es einen sehr interessanten Abschnitt. Philipper 3, 10 bis 12. Dort schreibt Paulus, er tut all dies in seinem Leben, um ihn zu erkennen, also er meint damit Jesus Christus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Was meint Paulus damit? Und Paulus spricht ja ein Problem an, das besonders wir in unseren freikirchlichen evangelikalen Kreisen haben. Ich möchte niemandem jetzt auf die Füße treten, ist mir ganz wichtig. Und ich möchte auch nicht Theologien verschwimmen lassen oder so etwas. Aber in unseren Kreisen betonen wir den Gott, den wir verstehen, kennen und der unser Freund ist. Und das ist wichtig. Es gibt genügend Menschen, die denken, Gott ist nicht nah oder geschweige denn real. Ich glaube an einen Gott, der uns nahe ist. Ich glaube an einen Gott, der uns jeden Tag sieht, der in die Tiefsten unseres Herzens blickt und der an uns interessiert ist. Das möchte ich ganz klarstellen. Aber ich glaube auch, dass Gott weit, weit über mir steht. Und ich glaube, dass ich Gott nicht begreifen kann. Und ich glaube, dass ich ihn nicht in eine Box stecken kann. Und ich glaube, dass ich nicht nur, weil ich die Bibel oft genug gelesen habe, jetzt ganz genau weiß, wer Gott ist, was er denkt und was er tut. Gott ist und bleibt ein Mysterium. Paulus sagt das in seinen großen Ausführungen, zum Beispiel am Ende eines großen Abschnittes im Römerbrief. Die ersten 8 Kapitel des Römerbriefes beschäftigt sich Paulus mit der Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Dann behandelt er die Frage, was ist denn mit Israel? Und am Ende dieses Abschnittes sagt er, wie unermesslich und wie unverständlich und wie unbegreifbar sind die Wege Gottes. Obwohl er 11 Kapitel lang genau dargelegt hat, was er von Gott verstanden hat. Aber sein Fazit ist, so viel ich auch über Gott nachdenke, so viel ich auch bete, Gott steht über mir. Ich kann ihn nicht begreifen. Deswegen gab es bereits im Alten Testament bei den Juden ein Gebot in den 10 Geboten. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Das bedeutet, lege Gott nicht fest auf dein Verständnis. Lege Gott nicht fest auf deine Erfahrung. Lege Gott nicht fest auf deine inneren Bilder, sondern lass Gott Gott sein. Yahweh, der Gott, der von sich nur gesagt hat, ich bin, der ich bin. Wir müssen verstehen, was das bedeutet. Ich nehme einfach kurz die Zeit, um euch ganz klein bisschen in einen Exkurs reinzunehmen. Warum das Gottesbild im Alten und Neuen Testament so rapide unterschiedlich ist in Bezug auf all die anderen Götterwelten, die existiert haben. Wenn wir uns zum Beispiel den Gott Baal angucken, der sehr prominent ist im Alten Testament, der immer wieder so ein Widersacher ist. Baal ist ein Gott, der sehr genau gezeichnet wurde von den damaligen Menschen. Der hat eine Geschichte. Da gibt es irgendwelche himmlischen Kriege. Ja, wo Baal teilgenommen hat. Baal hat bestimmte Aufgaben. Er war eigentlich ein Fruchtbarkeitsgott. Der hat dann hochgekämpft, wurde dann irgendwie der höchste Gott von allen. Da gab es eine Geschichte, da gab es Mythen, da gab es Sagen, da gab es klare Bilder bis hin zu Statuen. Und all diese Götter, die wir in der Antike finden, sind eingebettet in diese Geschichte. Welche Hierarchie hat welcher Gott? Von welchem Gott wurde der gezeugt? Also die Götter haben sich gegenseitig auch immer wieder gezeugt und dann wurden sie wieder kastriert und so weiter. Ganz viel Kastration, interessanterweise. Das heißt immer in der Antike, wenn du kastriert wirst, darfst du nicht mehr herrschen. Deswegen wurden die Götter immer kastriert und dann kam der neue Gott. Also da gab es ganz viele so komische Geschichten. Ja? Und jeder Gott ist eingebettet in diese Geschichte und es wird immer gefragt, okay, wo steht denn der jetzt? Von wem stammt der ab? Zu wem gehört der? Und welche Macht hat er gerade? Und dann kommt Israel mit diesem Gott. Und die ganzen anderen Völker versuchen immer rauszufinden, ja, aber wo steht denn euer Gott in dieser ganzen Hierarchie? Und die Antwort von Israel ist, es gibt nur einen Gott. Und das ist Yahweh. Und Yahweh heißt einfach, das ist halt der Seiende. Der ist halt einfach da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mehr ist in diesem Namen gar nicht drin. Natürlich bekam man Gott später weitere Titel, Yahweh Rapha und so weiter, der Heiler. Aber zunächst einmal präsentierten sie diesen Gott als einfach der Gott, der ist. Und deswegen galten zum Beispiel auch die Christen in der Antike nicht als gläubige Menschen, sondern als Atheisten. Die Römer sagten, also wenn ihr nicht an so viele Götter glaubt, also nur einen Gott, dann könnt ihr gleich an keinen Gott glauben. Das ist ja quasi Atheismus. Ja? Wenn man nur glaubt, es gibt nur einen Gott. Ja, was ist denn dann mit Ernte? Und was ist denn dann mit Gesundheit? Und was ist denn mit Familie? Ihr braucht doch Götter dafür. Und sie sagten einfach, nein. Wir haben einen Gott, der kann sich um alles kümmern. Aber wir können ihn auch nicht zwingen, irgendwas zu tun. Der ist einfach da, dieser Gott. Und er hat uns die Gnade erwiesen, dass wir Teil von seinem Volk sein dürfen. Dass er uns direkt leitet, dass er nicht nur uns leitet, sondern dass dieser Gott in uns Wohnung nimmt. Nicht in Statuen, nicht in Tempeln und Figuren, so wie Stephanus dann das auch predigt in der Apostelgeschichte und dafür gesteinigt wird. Stephanus sagt, Gott wohnt nicht in Gebäuden. Und das war ein Anstoß für viele Menschen. Und ich glaube, es ist ein Anstoß auch für uns. Paulus sagt, ich habe es noch nicht erlangt und es ist noch nicht vollendet. Das heißt, wir haben eine Gefahr, Gott für uns einzunehmen und zu denken, ich kenne Gott so lange schon, ich verstehe ihn. Ich kenne Gott so lange schon, da kann mich nichts mehr überraschen. Und dieser Paulus, der maßgeblich daran beteiligt war, uns das Neue Testament aufzuschreiben, sagt hier eines. Mein innigster Wunsch ist einfach, ihn zu erkennen. Mein innigster Wunsch ist einfach, teilzuhaben an seiner Kraft der Auferstehung. Teilzuhaben an seinen Leiden. Weil ich weiß, nicht ich kann Gott in meine Schublade stecken. Nicht ich kann Gott ergreifen, sondern ich bin ergriffen von Gott. Und ich glaube, aus dem heraus fließt eine ganz neue Motivation für Gebet. Wenn ich weiß, Gott könnte in einigen Punkten sehr, sehr anders denken als ich das aber nicht weiß, dann muss ich mich nicht ständig abmühen mit, oh, bete ich gerade das Richtige und habe ich jetzt den Willen Gottes gebetet oder nicht? Wisst ihr was? Ganz oft weiß ich nicht, ob ich den Willen Gottes bete. Ich versuche ihn zu finden, aber ganz oft kann ich nicht sagen, ja, ganz klar, so geht's lang. Was kann ich tun? Ich kann zu diesem Gott sprechen und darauf vertrauen, dass er mich in seiner Hand hält, nicht ich ihn in meiner. Dass auch wenn ich nicht ganz begreife, was gerade in meinem Leben passiert, mein Leben in seiner Hand ist und vielleicht ist das alles, was ich wissen muss. Und vielleicht fängt da Vertrauen und innigste Begegnung an, weil ich dann sage, Gott, ich schreibe dir nichts vor. Du bist mir vielleicht in diesem Punkt verborgen. Ich verstehe dich vielleicht in diesem Punkt nicht, aber ich vertraue dir dennoch. Die Verborgenheit Gottes und diese Spannung von wir wollen ihn erkennen, wir wollen ihn ja sehen, wir wollen mehr von ihm und gleichzeitig verstehen wir können ihn niemals ganz begreifen. Diese Spannung führt uns zu der Frage, lernen wir Gott zu vertrauen? Lernen wir Gott zu vertrauen? Auch wenn er nichts zeigt. Ich glaube, Glaube ist nicht blind. Blinder Glaube ist Quatsch. Dann könnte ich auch genauso gut an den Koran glauben oder an die Veden oder an sonstige religiöse Schriften. Es gibt einen Grund, warum ich der Bibel vertraue. Sogar viele Gründe. Aber mein Vertrauen liegt in der einen Sache, die Gott klipp und klar gezeigt hat. Der Gestorbene und auferstandene Jesus Christus. Die Verborgenheit Gottes auch in dieser Welt führt uns dazu zu fragen, was ist die eine Sache, die Gott eindeutig, unmissverständlich und klar von sich gezeigt hat? Und diese eine Sache ist Jesus Christus. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, das, was wir gesehen, was wir betastet, was wir gehört haben, das, was wir selber erlebt haben von Gott, das berichten wir euch. Und sie berichten eine Sache, das ist Jesus Christus. Er erzählt nicht von seinen persönlichen Gebetszeiten. Er erzählt nicht von allen möglichen Visionen. Paulus warnt sogar davor, ständig damit um sich zu schmeißen. Und er sagt, es gibt so viele Leute, die immer sagen, ja, Gott hat mir dies und jenes gesagt und sich damit über Jesus stellen wollen. Und Johannes sagt, wir predigen euch eine Sache, das ist Jesus Christus. Den haben wir gesehen, betastet, erfahren und der ist Gott im Fleisch. Und wir haben ihn gesehen am Kreuz und wir haben ihn auferstanden, gesehen und betastet. Der verborgene Gott führt uns dahin zu fragen, vertrauen wir dem, was er von sich gezeigt hat? Oder genügt uns Jesus nicht? Der Hebräerbrief warnt sehr stark davor. Er sagt, wenn dir Jesus nicht genügt, wenn dir das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht genügt, müsste er nochmal gekreuzigt werden. Das wird aber nicht passieren. Wenn dir das nicht genügt als Zeichen Gottes und wenn das nicht reicht als ein Startpunkt, dein Leben auf Gott zu werfen, er wird dir nicht mehr geben können als das. Wenn er uns seinen eigenen Sohn gegeben hat, wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Das bedeutet, Jesus ist der Startpunkt, um Gott zu erkennen. Jesus ist der Ankerpunkt, um Gott zu erkennen. Und von ihm fließt die Erkenntnis über Gottes Wesen. Von ihm fließt die Frage, welches Wesen hat Gott? Wie ist Gott? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was ist dann Gebet, wenn ich diesen Gott nicht so ganz greifen kann? Ich glaube, Gebet ist eine Resonanz zunächst einmal. Was bedeutet Resonanz? Resonanz bedeutet, da schwingt etwas hin und her. Das ist keine einseitige Sache von ich schicke irgendwas irgendwo hin und da kommt nichts zurück, sondern da entsteht eine Resonanz. Da entsteht eine wechselseitige Beziehung. Und auch wenn ich diese Beziehung habe, bleibt Gott für mich unbegreifbar. Ich meine, jeder Mann, der mit seiner Frau verheiratet ist, wird das nachspüren können. Ja? Man kann Beziehung haben und dennoch nicht alles verstehen. Ja? Und bei Gott ist es natürlich noch viel gravierender. Nicht nur, dass wir nicht in Gottes Gedanken sehen können, wir können ihn auch nicht sehen. Ich meine, Jesus sagt zu Thomas, dem Zweifler, Thomas, du glaubst mir, weil du mich gesehen hast. Selig sind aber die, die nicht sehen und dennoch glauben. Und nochmal, das ist kein blinder Glaube, das ist nicht ein Zufallsglaube, ja, irgendwas muss ich ja glauben, sondern er hat sich ja gezeigt in Jesus Christus. Aber sehen wir Jesus hier auf dieser Erde? Nein. Können wir ihn nach unserem Willen irgendwie herbeirufen? Nein, müssen wir auch gar nicht, er ist nämlich schon da. Er entzieht sich nur unserer Kontrolle. Ich glaube, dieses verborgene Gebet bedeutet, genau in diese Resonanz zu treten. Das heißt, ich versuche es sehr praktisch zu machen, am Ende dieser Predigt. Was ist diese Form von Gebet, die ich euch ans Herz legen möchte? Ein Glaubensgebet, das keine Worte braucht. Wenn Jesus sagt in Matthäus, die Essenz des Gebetes ist, dass Gott in dein Verborgenes sieht, dann tu doch genau das. Zieh dich zurück. Mach kein Instagram-Foto von deinem Gebetsplatz, den du 10 Minuten vorbereitet hast, mit Kerzen und Bibeln und guck mal, wie schön das ist. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Jesus lehrt. Ja? Jesus sagt, zieh dich einfach zurück, mach kein Foto. Erzähl nicht in deiner nächsten Gebetsstunde, boah, ich habe 30 Minuten am Stück gebetet und guck mal, was da alles passiert ist. Zieh dich zurück, sei alleine mit Gott und mach vielleicht nur eine Sache. Setz dich hin oder steh, die Haltung kann dich unterstützen darin. Finde eine Haltung, die dein Inneres unterstützt. Und dann glaube. Fang mal damit an. Nicht red so lange, bis du glaubst. Jesus sagt, ihr braucht nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie reden ganz viel und dann werden sie erhört. Vielleicht fängst du mal damit an, nichts zu sagen und zu glauben. Zu glauben, dass da dieser Gott ist, den du nicht verstehst, der über dir steht. Ich meine, versteht ihr, wir reden heute Morgen über den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wisst ihr, wie anmaßend das eigentlich ist, dass ich hier vorne stehe und über Gott rede? Das ist paradox. Hätte sich Gott uns nicht gezeigt, ich könnte hier vorne nicht ein Wort sagen. Nicht einen Buchstaben könnte ich über Gott sagen, hätte er sich uns nicht gezeigt. Aber er hat sich uns gezeigt. Damit können wir anfangen. In die Stille zu gehen, in einer so lauten Welt, die ständig rausposaunen möchte, was wir alles Tolles machen und wie toll und wie geistig wir sind. Vielleicht genau das Gegenteil zu machen. In die Stille zu gehen und nur zu glauben. Zu glauben, dass da ein Gott ist, der dich sieht. Fang mal damit an und mach das mal 15 Minuten. Da wirst du sehen, dass das ganz schön schwierig ist. Da wirst du sehen, dass unser Glaube vielleicht gar nicht so groß ist, wie wir manchmal meinen. Weil dann nämlich all die Sorgen und Gedanken und Nöte kommen. Und weißt du, was du mit denen machen kannst? Die legst du einfach vor diesen Gott, der über dir steht. Ohne gleich zu erwarten, okay, ich muss jetzt das Richtige beten oder auf die richtige Art und Weise und dann löst das Gott. Sondern einfach mal zu sagen, hier bin ich. Das ist mein Problem. Ich habe es dir jetzt gesagt. Naja, du wusstest es auch schon vorher, sagt Jesus. Wir brauchen gar nicht viel beten, weil bevor wir bitten, weiß Gott, was wir benötigen. Darum geht es nicht, dass wir Gott informieren müssen. Es geht darum, dass wir Raum schaffen für diese gegenseitige Begegnung. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass wir das verlernen in unserer Zeit. Alles in unserer Zeit und Gesellschaft spricht dafür zu sagen, hol dir die schnellen Effekte, geh dahin, wo es laut ist, geh auf die Events, wo viel los ist, geh in die Treffen, wo es abgeht, wo der größte Prediger ist, wo der größte Heiler ist. Was, wenn du mal in das Treffen gehst, wo die wenigsten Leute sind und wo alle leise sind? Was, wenn da in deiner Seele etwas passiert, was du in dem Lauten nicht kriegst? Jesus galt zu seiner Zeit nichts. Und dennoch war er der größte Beter, der größte Heiler und der größte Mensch, der jemals gelebt hat. Aber zu seiner Zeit galt er nichts. Wir finden keinen einzigen Tempel von Jesus. Obwohl wir in der Antike von Hinz und Kunz Tempel und Statuen finden. Wir finden nicht eine ausgeschmückte Lobschrift über Jesus, es sei denn hier in den Evangelien, die irgendwie darstellt in Gedichten und so weiter. Das finden wir alles später von Christen, die Jesus nachfolgen. Wir finden keine große Grabstätte, was vielleicht damit zusammenhängt, dass Jesus auch verstanden ist. Und da, wo alle anderen in dieser Zeit sich selber groß dargestellt haben, sagte Jesus, immer wenn es laut und eng und zu einem Hype wurde, sagte Jesus, komm, wir ziehen weiter, ich gehe in die Stille. Sei still und erzähle niemandem von deiner Stille. Das ist eine Herausforderung für euch heute. Geh in die Stille mit Gott allein, in das Verborgene, erzähle niemandem davon. Und auch ein weiterer Tipp. Bete für Menschen und sag es niemandem. Ich weiß, dass es ermutigend ist, sich gegenseitig zu sagen, hey, ich bete für dich. Jesus hat das auch getan. Er hat Petrus gesagt, hey, ich habe für deinen Glauben gebetet. Nimm dir doch mal einen Menschen. Vielleicht nicht deinen besten Freund, sondern vielleicht einen Menschen, den Gott dir zeigt. Bete für ihn, sage niemandem etwas davon. Und der Gott, der ins Verborgene sieht, wird das Verborgene entlohnen. Wenn wir das tun, zeigt sich, wonach sich unser Herz wirklich sehnt und was wir wirklich glauben. Glauben wir, dass Jesus genügt? Oder geht es eigentlich wieder darum, dass ich irgendjemand bin? Galater 6, 3 bis 4. Wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Sei du aufrichtig vor Gott. Sei du rechtschaffen vor Gott. Sei du ehrlich für Gott. Und gerade beim Thema Gebet, profilier dich nicht an den Minuten, die du betest. Profilier dich nicht daran, wie oft du schon deinen Bibel-Jahresleseplan geschafft hast. Erhebe dich nicht innerlich über andere, die weniger als du beten, die nicht in den Gebetsmeetings sind. Erhebe dich nicht über andere, die weniger in den Lehrabenden oder Gebets- oder Gottesdiensten sind. Erhebe dich nicht über andere, die weniger Bibel lesen als du, die weniger lang Christ sind als du, sondern hab du doch deinen Ruhm vor dir selber in deinem Glauben. und frag doch mal Gott, was er von dir denkt. Und ich glaube, da kommen ganz wunderbare Dinge. Ich glaube, da kommen Gedanken der Liebe, Worte des Segens, Worte des Friedens, die einfach für dich persönlich sind, die für niemand anderen gelten in diesem Moment als für dich. Und diese Worte behalte einfach für dich. So wie Maria die beste Botschaft der Welt für sich behielt, nämlich sie darf den Retter der Welt gebären, und sie sagte, sie behielt es erstmal für sich. Sie ging wortwörtlich damit schwanger. Sie bewahrte das Wort in ihrem Herzen. Lasst uns eine Kultur prägen, die nicht aus lauter grauen Mäuschen besteht und sich alle zurückziehen in allem, was sie tun, sondern lasst uns eine Kultur prägen, die integer ist. Das heißt, die aufrichtig ist und die nicht danach strebt, wo in dieser Hierarchie stehe ich, sondern die aufrichtig vor Gott steht. Und die weiß, Gott sieht mich an. Und Herr, ich sehe auf dich. Und das ist alles, was mir jetzt genügt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen in eine Zeit der Anbetung gehen. Vielleicht wirst du jetzt merken, oh, apropos Gebet, das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Da kommen ganz schnell Schuldgedanken, die kannst du gleich wegschmeißen. Da geht nicht um Schuld. Vielleicht stehst du hier mit Verzweiflung, weil du tatsächlich jemand bist, der seit Jahrzehnten oder Jahren betet und es passiert nichts. Angst ist kein guter Ratgeber, Zweifel auch nicht. Trotzdem müssen wir sie angehen. Und ich lade dich ein jetzt in dieser Lobpreiszeit, die wir haben werden. Du musst nicht an deinem Platz sein und leise sein und nichts sagen. Aber vielleicht schaffst du es in diesen Liedern, deiner Seele zu sagen, Seele, kannst du es mal schaffen, leise zu sein und einfach auf Jesus zu schauen, damit ich frei anbeten kann? Und ich glaube, wenn du das wirklich möchtest, wird die Seele dem folgen. Lass uns gemeinsam Gott anbeten heute Morgen.